Ich weiß nicht, wer von euch hat eine Narbe? Ich müsste vielleicht andersrum fragen. Wer von euch hat keine Narbe? Okay. Also die meisten von euch haben eine Narbe. Das heißt, die meisten von euch haben sich auch schon mal verletzt. Also ich habe hier so eine Narbe unterm Kinn. Das ist meine Lieblingsnarbe, die ich so habe. Die habe ich mir geholt, als ich als Jugendlicher bei uns im Keller den Fallwurf geübt habe beim Handball und ich unsanft auf der Lehne unseres Sofas gelandet bin. Ich habe da extra vor dem Sofa überall Matratzen hingelegt. Aber ich hatte nicht gerechnet, dass ich so weit fallen würde. Diese Narbe, die begleitet mich mein ganzes Leben hindurch und sie ist zurückzuführen auf eine Verletzung in meinem Leben, die ich gehabt habe. Ich würde heute Morgen gerne mit euch darüber nachdenken, wo ihr in eurem Leben Verletzungen erlebt habt und ob ihr diese Verletzung, ob ihr oder wie ihr mit diesen Verletzungen umgeht. Es ist ja oft so, dass die Menschen, die uns besonders nahestehen, dass diese Menschen uns unfairerweise am meisten verletzen. Also mich hat die Bundeskanzlerin noch nie verletzt. Auch der Bürgermeister in Hamburg hat mich noch nicht verletzt. Aber meine Kinder haben mich schon mal verletzt. Meine Frau hat mich verletzt. Ich habe sie verletzt. Das heißt, Menschen, die uns nahe sind, die verletzen uns am nächsten. Und auch in einer Gemeinde ist es so, dass wir auch da Verletzungen erleben. Gerade wenn wir uns gut kennen in einer Gemeinde, werden wir uns verletzen. Ich möchte heute mit euch über Josef nachdenken. Ein Mann, der eigentlich alles Recht hatte, verletzt zu sein. Josef, der von seinen Brüdern verletzt wurde. Ich habe euch heute hier einmal drei von solchen Findlingen aus unserem Garten mitgebracht. Josef, der von seinen Brüdern verletzt wurde und die ihn in eine tiefe Grube geworfen haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von seinen Geschwistern so abgelehnt wurde, dass so viel Hass da war, dass ihr eingesperrt wurdet oder wie Josef in eine Grube geworfen wurdet. Josef erlebte, dass er nicht nur in eine tiefe Grube geworfen wurde, sondern Josef erlebte, dass seine Brüder ihn auch noch verkauften in ein fremdes Land. Und Josef musste erleben, dass er nicht nur in eine Grube geworfen wurde, in ein fremdes Land verkauft wurde, sondern Josef musste auch noch erleben, dass er infolge seines Gehorsams zu Gott in ein Gefängnis geworfen wurde. Da macht man alles richtig im Leben und denkt, dass man Gott dient und dann kommt es, dass man auch noch eingesperrt wird. Und wenn ich so diese drei Steine aus Josefs Leben so für mich in der Hand behalte, dann merke ich, das ist ganz schön schwer. Verletzungen, genau, ja, Verletzungen, die begleiten uns und die können uns ganz schön belasten. Wenn wir Verletzungen in unserem Leben erleben, dann ist es so, dass wir eigentlich nicht unserer Bestimmung nach leben können. Auf dem kurzen Weg von dem Parkplatz hierher, ich hatte die Steine in meinen Rucksack gepackt, habe ich so gedacht, auch eine Wanderung damit würde ich heute jetzt nicht machen wollen. Das ist ganz schön belastend. Und wenn wir solche Verletzungen in unserem Leben haben, dann belasten die uns auch. Dann können wir nicht unserer Bestimmung nach leben. Die Situation von Josef war ja folgende, dass er der zweite Mann in Ägypten war, der zweite Mann im Staat. Josef hatte richtig Macht. Und Josef hatte als zweiter Mann im Staat seine Familie ins Land geholt. Er hatte ihnen die beste Gegend des Landes gegeben. Sie waren Viehhirten und sie hätten die fruchtbarste Gegend bekommen. Und Josef hatte erlebt, dass seine Brüder bei ihm waren und dass sie einen sogenannten Burgfrieden geschlossen haben. Wisst ihr, was ein Burgfrieden ist? Wie würdet ihr das erklären? Also Dela sagt, ich weiß nicht, was es ist. Wer erklärt Dela, was ein Burgfrieden ist?
Ja, mehr so ein vertraglicher Friede.
So ein vertraglicher Friede.
Ja, man schreibt ein Abkommen und sagt so, jetzt ist erstmal Friede. Das hat man gerne auch gemacht. Bei Burg Eltz zum Beispiel so gewesen, das sind eigentlich einzelne Häuser, Wohnungen, die ist heute noch aufgebaut. Und da haben Brüder gelebt und die haben auch einen Burgfrieden gemacht. Vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Und die haben einfach, weil Burg Eltz ja sehr eng ist, das kann man sich heute noch angucken, die haben sich so zerstritten, dass sie dann gesagt haben, damit wir uns nicht völlig die Köpfe einhauen, sagen wir einfach, die machen wir jetzt Schluss. Ja, also wir wohnen hier noch, aber das war so gut.
Also du hast es wunderbar beschrieben, ja? Wenn unterschiedliche Familien innerhalb einer Burg gewohnt haben und es da Streit gab, haben die vereinbart, dass sie gesagt haben, solange wir in dieser Burg sind, bringen wir uns nicht um. Wenn man die Burg verlassen hat und jenseits der Grenzsteine war, dann durfte man sich bekämpfen. Aber innerhalb dieses Areals, innerhalb dieser Burg, durfte man sich nicht bekämpfen, man musste Frieden halten. Und die Brüder von Josef, die haben mit Josef solch einen Burgfrieden gehalten. Da war nicht wirklich Versöhnung, aber sie haben vereinbart, dass sie sich nicht an die Gurgel gehen. Wobei Josef ja allen Grund dazu gehabt hätte. Das heißt, so ein Burgfrieden ist eigentlich etwas, was wir, du hattest so das formuliert, was wir so vertraglich machen. Manchmal sind wir dazu gezwungen, vernunftsmäßig, dass wir sagen, okay, wir gehen uns nicht an die Gurgel, wir halten Frieden. Aber es macht auch deutlich, dass wir das nicht mit dem Herzen machen. Und so war es auch bei Josef und seinen Brüdern. Und ich lade dich ein, dass wir mal einen Text lesen aus 1. Mose Kapitel 50 und dort ab Vers 15. Als nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir an ihm getan haben? Die Brüder haben also richtig Angst. Ihr Vater ist gestorben und sie haben Angst, dass dieser Burgfrieden bricht. Und dann steht hier, sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns, wir dienen doch demselben Gott. Als Josef das hörte, musste er weinen. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, worüber Josef geweint hat. Über die Aussage der Brüder? Oder dass seine Brüder einen Boten schicken, der ihm sagt, dass sein Vater gestorben ist? Also wenn sie das gemacht hätten, das wäre Familie gewesen. Aber was für eine Entfernung zwischen Josef und seinen Brüdern, dass sie ihm einen Boten schicken. Und dann lesen wir hier weiter. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. In der Nachricht des Botens und in dem persönlichen Gespräch zwischen Josef und seinen Brüdern, da wiesen die Brüder als erstes darauf hin, dass so praktisch wie ein Erbe, ein Testament von ihrem Vater, dass sie ihn aufgefordert haben, unser Vater, der trägt dir auf, Josef, dass du uns vergeben musst. Das ist praktisch sein Testament an dich. Das musst du erfüllen. Und als zweites gehen die Brüder hin und sie sagen, wir dienen doch dem gleichen Gott. Auch da versucht man so eine Ebene herzustellen, zu sagen, wenn wir alle diesem Gott dienen, dann musst du uns vergeben. Es ist deine Pflicht, uns zu vergeben. Und als drittes gehen sie hin und sagen zu Josef, Josef, wir sind deine Diener. Und als deine Diener bitten wir dich darum, dass du uns vergibst. Und auch da müssen wir uns bewusst machen, natürlich sind sie seine Diener. Also das hätten sie nicht sagen müssen. Josef war der zweitmächtigste Mann im Staat. Und da sind alle Menschen außer dem Pharao die Diener von Josef gewesen. Das, was die Brüder hier Josef sagen, sind eigentlich Dinge, wo sie sagen, die Umstände, die wir im Moment haben, die zwingen dich dazu, Josef, uns zu vergeben. Und wir merken hier an dieser Stelle, so kann Verzeihen, so kann Vergebung nicht stattfinden. Das ist keine echte Vergebung an dieser Stelle. Ich glaube, dass wenn wir Vergebung in unserem Leben erleben möchten und dass wenn wir Vergebung als Befreiung erleben möchten, dass es wichtig ist, dass wir uns auf den Weg machen. Ich habe heute für uns mal so 3 Schritte herausgesucht, die uns dabei helfen können, diesen Weg des Vergebens, der Verzeihung zu erleben. Und dieser erste Schritt, der bedeutet für mich, dass wir, wenn wir vergeben wollen, dass wir als erstes erstmal loslassen müssen. Dass wenn wir eine Verletzung in unserem Leben haben, dass wir diese Verletzung aus der Hand legen müssen. Und ich möchte mit euch mal 2 Texte lesen, die uns das so deutlich machen. Josef hatte, bevor er zu seinen Brüdern hier kam, mit seinen Brüdern geredet hat, eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war, dass er sich nicht an ihnen rächen würde. Und in 3. Mose, Kapitel 19, und dort Vers 18, da steht: Räche dich nicht und sei nicht nachtragend. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich bin der Herr. Also Gott fordert uns auf und sagt, wenn du etwas, eine Verletzung in deinem Leben erlebt hast, dann räche dich nicht an dem anderen. Wann entsteht eigentlich Rache? Rache entsteht doch dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich im Recht bin und dass der andere im Unrecht ist. Und dass ich ihm das zeigen muss, dass ich es ihm heimzahlen muss, dass ich wieder Gerechtigkeit herstellen kann. Und Gott fordert uns hier in diesem Text, im 3. Mose, auf und sagt, du sollst dich nicht rächen. Das ist nicht dein Job, das ist nicht deine Aufgabe. Und wenn wir in Römer Kapitel 12, Vers 19 das einmal aufschlagen, dann steht dort Römer Kapitel 12, Vers 19. Dann sagt dort Paulus: Liebe Freunde, verschafft euch nicht selber Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist allein meine Sache, euch zu rächen. Ich, der Herr, werde es ihnen alles vergelten. Ich finde das eine sehr, sehr schwierige Situation. Wenn ich verletzt worden bin, zu sagen, ich gebe das Recht zu handeln aus der Hand. Ich gebe das an Gott ab. Ich lasse das los und überreiche Gott die Vollmacht und sage, das darfst du jetzt klären. Weil wenn ich verletzt worden bin, empfinde ich etwas ganz anderes. Ich möchte mir Recht schaffen. Ich möchte, dass der andere vor mir auf den Knien liegt und um Vergebung bittet. Aber das Entscheidende in solchen Situationen ist ja auch, dass wenn wir verletzt worden sind, wenn wir in Situationen kommen, wo Menschen uns Unrecht angetan haben, dass wir natürlich unsere Perspektive haben. Ich sehe, dass der andere mich verletzt hat. Aber ihr wisst, dass es in Krisensituationen, in Streitsituationen immer 2 Perspektiven gibt. Und ich glaube aber, dass wenn ich verletzt worden bin, dass mir die Fähigkeit in so einer Situation fehlt, die Perspektive des anderen einzunehmen. Weil mich natürlich meine Situation viel stärker beschäftigt. Ich glaube, dass wir in solchen Situationen, wo wir verletzt worden sind, dass wir nachtragend sind. Dass wir erleben, dass wir dem anderen nicht vergeben können. Ich habe das Recht, verletzt zu sein. Ich habe das Recht, nachtragend zu sein, dem anderen daran zu erinnern, was er mir angetan hat. Aber ihr Lieben, wer trägt die Last bei Verletzungen und beim Nachtragen? Ich. Ich trage dem anderen etwas nach. Und ich trage diese Last. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir das an Gott abgeben, dass wir loslassen. Dass wir sagen, Gott, dieses Unrecht, was ich erlebt habe, das möchte ich dir in deine Hand legen und ich möchte es aus meiner Hand herauslegen. Ich möchte es an dich abgeben. Jemand hat einmal gesagt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und diese verletzten Menschen, die verletzen wiederum Menschen, weil verletzte Menschen Menschen verletzen. Wir könnten diesen Satz immer so weiterführen. Wenn wir verletzt worden sind, dann werden wir auch Menschen verletzen. Wir können diesen Kreislauf nicht durchbrechen. Ich glaube, dass es nicht die Frage ist, ob wir in unserem Leben verletzt werden oder wann. Ich glaube, dass wir alle in unserem Leben verletzt werden. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit dieser Verletzung um? Ich glaube, dass wir Verletzungen in der Familie erleben, dass wir in der Gemeinde Verletzungen erleben, auf der Arbeit. Und die größte Verletzung, die wir erleben, kommt in der Regel durch Menschen, die wir besonders gerne haben. Menschen, die uns gut kennen. Und die es nicht mit Absicht machen, uns zu verletzen. Aber sie verletzen uns. Weil sie so nah an uns dran sind und weil wir diese Menschen auch so nah an uns ranlassen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Die Frage ist also nicht, ob wir in unserem Leben verletzt werden, sondern die Frage ist, wie wir mit Vergebung in unserem Leben umgehen. Und von unserem Kopf her, wenn wir Jesus Wort nehmen, ja, dann können wir von unserem Kopf her sagen, natürlich müssen wir vergeben. Aber ihr Lieben, ihr wisst ganz genau, dass es eine Entfernung zwischen unserem Kopf und unserem Herz gibt. Und diese Entfernung ist gerade, wenn wir Verletzungen erleben, besonders groß. Aber ich glaube, dass wenn wir verletzt worden sind und wir Vergebung erleben, dass wir ein befreites Leben können. Ein befreites Leben. Wenn wir uns dagegen entscheiden, dass wir vergeben, dann werden wir uns in einen Teufelskreis hineinbewegen. Und ich sage mal auch mal ganz bewusst so, ich glaube, dass der Teufel sich an der Stelle mächtig ins Fäustchen lacht. Weil er uns genau dann an der Stelle hat, wo wir uns um uns selber drehen, wo wir die Last tragen. Und wenn wir uns vielleicht auch durch das Verletztsein von anderen Menschen zurückziehen, dann schaden wir nicht dem anderen Menschen, sondern wir schaden uns selber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in solchen Situationen uns bewusst machen, dass wir etwas abgeben und dass wir auch empfangen. Und das ist der zweite Schritt. Wenn wir mal in das Vaterunser hineingucken, wenn ihr möchtet, schlagt gerne mit mir auf Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6. Und da gibt es diese Bitte im Vaterunser, und wir haben das ja gerade auch in dem Text von dir gehört. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dieses Wort, was dort steht, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das würde anders übersetzt heißen, vergib uns unsere Schuld, genauso wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das heißt, wenn wir Gott um etwas bitten, dann bitten wir, dass er auf die gleiche Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, er auch uns vergibt. Umgedreht würde dieser Satz lauten: Gott, geh mit meiner Schuld ganz genauso um, wie du mit der Schuld von anderen Menschen umgehst. Oder: Gott, trage mir meine Schuld genauso nach, wie ich anderen Menschen ihre Schuld nachtrage. Auf die gleiche Art und Weise. Und damit wir diesen Kreislauf durchbrechen, ist es total wichtig, dass wir Gott um Hilfe bitten. Dass wir Gott bitten, uns in diesem Prozess der Vergebung, des Verzeihens, uns Kraft zu geben, loszulassen. Und wenn ihr in eurem Leben schon mal etwas Belastendes erlebt habt, dann wisst ihr, wie schwer das ist, das loszulassen. Manchmal braucht es Zeit, auch um etwas loszulassen. Und ich möchte auch euch ermutigen, dass ihr euch diese Zeit dafür nehmt, um es loszulassen. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns ermutigen, etwas loszulassen. Manchmal brauchen wir die Stille, um uns erstmal bewusst zu machen, dass wir etwas in Händen halten, was wir abzugeben haben. Damit wir das können, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir empfangen. Wir können nur etwas abgeben, wenn wir danach auch etwas von Gott empfangen. Nämlich die Kraft, etwas zu verändern. Wer von uns hat Vergebung verdient? Eigentlich keiner. Vergebung ist ein Geschenk. Wenn jemand dir vergibt, dann ist es ein Geschenk, das er dir gibt. Und genauso gebe ich jemand anderem Vergebung. Wir können es erwarten, aber wir können es uns nicht verdienen. Vergebung ist in jedem Fall ein Geschenk. Und wenn wir uns um uns selber herumdrehen, wenn wir etwas festhalten im Konflikt, dann ist es etwas, was uns kaputt machen wird. Ich glaube, dass bei Vergebung es wichtig ist, dass wir loslassen, dass wir empfangen Gottes Hilfe und Gottes Kraft. Und dass wir mit dieser Hilfe auch beginnen dürfen zu glauben, zu vertrauen. Und das ist eigentlich das, was so ein Neubeginn im Prozess der Vergebung in sich hat. Ich möchte mit euch nochmal zwei Texte lesen. Der eine Text, der steht in Psalm 103. Psalm 103 und dort Vers 12. Gesundheit. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von sich. Und ich habe mal eine Frage an euch Kinder und euch Jugendlichen. Wie lange muss man fahren, bis man im Osten ist? Die Erwachsenen hätten gesagt, bis zur Grenze, ne? Aber die ist ja zum Glück nicht mehr da. Also, um im Osten anzukommen, da kannst du so lange fahren, wie du möchtest. Auf einer Erde werden wir nie im Osten ankommen. Und auf der anderen Seite auch, wie lange würden wir fahren, um im Westen zu sein? Auch da können wir... Du kommst im Osten wieder raus, ja? Also die Wege überschneiden sich an irgendeiner Stelle. Das Tolle ist an diesem Bild, finde ich, das Gott hier gebraucht, dass er sagt, so weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit habe ich die Schuld entfernt. Das heißt, wenn ich zu Gott komme und Gott meine Verletzung gebe, dann wird Gott es von mir entfernen. Wie schnell bin ich im Osten? Wir werden da nicht hingebeamt. Das ist ein Weg. Aber das Ziel ist, dass Gott diese Schuld immer weiter, diese Verletzung auch, die wir in unserem Leben erleben, immer weiter von uns entfernt. Und sie irgendwann so weit weg sind, dass sie uns nicht mehr wehtun. Ein zweiter Text, und zwar steht der in Micha 7 und dort Vers 19. Micha 7 und dort Vers 19. Und da steht, ja, der Herr wird wieder Erbarmen haben mit uns und unsere Schuld auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Ein anderes Bild, was uns deutlich macht, dass diese Schuld, wenn wir sie Gott geben, er diese Schuld und diese Verletzung an einer Stelle versenkt, die so weit ist, dass wir dort nicht mehr hinkommen. Und ich sage manchmal mit so ein bisschen Augenzwinkern, Gott versenkt unsere Schuld an der tiefsten Stelle des Meeres und dann stellt er nach oben ein Schild auf und sagt, Angeln verboten. Weil manchmal sind wir ja versucht, das dann herauszuholen. Aber Gott entfernt es wirklich von uns. Und noch ein letzter Text aus dem Neuen Testament in 2. Korinther, Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Und dort Vers 21. Da steht, denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Denn Gott hat Christus, der ohne Schuld war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt und hat uns freigesprochen. Ich glaube, dass wir alle Vergebung nicht verdient haben, sondern dass Gott sie uns schenkt. Jesus ist für uns gestorben und hat damit die Voraussetzung geschafft für Vergebung. Aber ich kann dann auch sagen, weil ich es nicht verdient habe, Vergebung zu bekommen, kann ich anderen, die es auch nicht verdient haben, zu denen ich sage, du hast es eigentlich nicht verdient, dass dir vergeben wird, kann ich diesen Menschen auch verdienen, weil sie es genauso wenig verdient haben, wie ich Vergebung verdiene. Ich glaube, dass dieser Weg kein einfacher Weg ist. Ich glaube, dass dieser Weg der Vergebung mit ganz viel Schmerzen auch verbunden ist. Aber ich glaube, dass dieser Weg, wenn wir ihn gehen, dazu beiträgt, dass wir in unserem Herzen und unserem Leben wieder heil werden. Und dass es dazu beiträgt, dass wir wieder in unsere Bestimmung hineinkommen. Dass wir nämlich befreite Menschen sind. Menschen, die nicht Lasten durch das Leben hindurchtragen, sondern Menschen, die diese Lasten ablegen können. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Lasten ablegen. Manchmal haben wir ja das Problem, dass wir anderen Menschen vergeben, aber dass sie uns nicht vergeben können. Und wir haben das Gefühl, dass wir in so einer Sackgasse sind. Ich glaube, dass die Bibel uns diese Verantwortung auflegt, dass wir vergeben. Und die Verantwortung, ob jemand anderes vergibt, die liegt bei dem anderen. Und ich möchte dir sagen, du bist nicht dafür verantwortlich, dass der andere dir nicht vergibt. Das ist die Verantwortung des anderen. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir. Und an der Stelle dürfen wir befreit sein. Ob es dazu kommt, dass der andere uns vergibt. Wenn es passiert, dann ist das toll. Dann tut es gut. Aber Gott spricht uns frei, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir uns von ihm vergeben lassen. Wenn wir frei werden, dann bedeutet das, dass wir auch nicht mehr schlecht über den anderen reden müssen. Wenn wir frei werden, bedeutet das, dass wir keine Rache mehr üben müssen. Wenn wir frei werden, bedeutet das auch, dass Gott dafür sorgt, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir diese Entscheidung treffen, dass Gott uns an der Stelle hilft. Der Preis für das Nichtvergeben, das ist im Grunde genommen so, wie wenn wir so ein Gefäß haben, wo wir Gift drinne haben. Ja? Und dieses ganze Gift der Beziehung in diesem Gefäß drinne ist. Und dass wir hoffen, wenn wir dieses Gift trinken, dass es dem anderen schadet. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Trugschluss nicht erliegen. Wenn wir nicht vergeben können, dann tragen wir die Last. Dann vergiftet uns das. Und es vergiftet nicht den anderen, dem wir es vielleicht manchmal wünschen. Hier in der Ausgangsbegegnung in 5. Mose Kapitel 30, und ich lade dich nochmal ein, dass wir das aufschlagen. In 1. Mose Kapitel 50. In 1. Mose Kapitel 50. Da können wir lesen, als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Josef hat also sein Recht an Gott abgegeben, sich für das zu rächen, was seine Brüder an ihm getan haben. Und Josef konnte an der Stelle auch dann sagen, ihr braucht keine Angst zu haben vor mir. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Was ich richtig toll an diesem letzten Satz von Josef finde, dass er das, was passiert ist, nicht unter den Teppich kehrt. Er sagt nicht, das, was ihr mir angetan habt, das war nicht so schlimm. Sondern er benennt es als böse. Die Verletzung, die Josef erlebt hat, die hat ihn kaputt gemacht. Das war böse. Aber Josef sagt, Gott hat dieses Böse gebraucht, um daraus Gutes werden zu lassen. Josef ist nicht bei dieser Verletzung stehen geblieben, sondern Josef hat erlebt, dass Gott ihn ein Stück in seinem Leben Schritt für Schritt verändert hat, sodass er das Schlimme, was ihm passiert ist, im Rückblick als etwas bewerten konnte, was Gott gebraucht hat, um daraus Gutes werden zu lassen. Und ihr Lieben, das ist so meine Hoffnung auch in Situationen, wo ich verletzt bin, dass ich sage, ich möchte das an Gott abgeben. Ich möchte Gott bitten, dass er diese Verletzung in mir heilt, dass ich diese Last aus der Hand legen kann und dass ich einmal rückblickend sagen kann, Gott, du hast diese Verletzung gebraucht, um daraus Gutes werden zu lassen. Du hast diese Situation in meinem Leben gebraucht, damit ich rückblickend sagen kann, vielleicht habe ich das Verständnis, viel stärker Menschen zu helfen, die verletzt worden sind. Vielleicht hilft es mir, einen anderen Blick auf das Leben an dieser Stelle zu bekommen. Vielleicht hilft die Verletzung mir auch aus meinem Trott herauszukommen und Dinge in meinem Leben neu zu sortieren, sodass ich rückblickend sagen kann, Gott hat daraus Gutes werden lassen. Ich wünsche dir und mir und auch euch als Knotenpunkt, dass wir nicht verletzte Menschen sind, die andere Menschen verletzen. Wie schön wäre es, wenn wir diesen Satz verletzte Menschen verletzen Menschen und verletzte Menschen verletzen wiederum Menschen, wenn wir diesen Satz umkehren. Und wenn wir von uns ganz persönlich und auch ihr als Gemeinde sagen könntet, versöhnte Menschen versöhnen Menschen. Und versöhnte Menschen werden Menschen versöhnen, weil versöhnte Menschen Menschen versöhnen. Das gelingt uns nicht aus eigener Kraft. Dafür sind wir auf die Kraft Gottes angewiesen. Aber ich glaube, dass wir damit einen Unterschied machen können. Und dass dadurch etwas Neues in unserem Umfeld, in unserem Leben ganz persönlich entstehen kann. Und ich wünsche euch und mir die Kraft dazu, dass wir sagen können, versöhnte Menschen versöhnen Menschen. Amen.